Aber hören wir nun den zweiten Teil unseres Interviews mit dem Ökonomieprofessor und Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Heinz-Josef Bontrop. Ging der erste Teil um die Einschätzung der wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Lage, so handelt der zweite Teil nun von den Vorstellungen der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik selbst. Wir wiederholen dabei eine schon in dem ersten Teil vorgestellte Frage nach den Ursachen der derzeitigen Rezession.
In dieser Politik und in Mainstream-Medien hört man zur Erklärung der derzeitigen Rezession meistens, ja, das kam von der Finanzmarktkrise und diese Finanzmarktkrise ist made in USA. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schreibt dagegen in ihrem diesjährigen Memorandum, dass der Druck auf die Löhne maßgeblich verantwortlich für die aktuelle Rezession sei. Begründung?
Ja, das ist ja völlig klar, das ist Umverteilung von unten nach oben. Das hat über Jahre in Deutschland die Konjunktur gespalten. Das heißt, das Wachstum, das wir hatten, kam fast nur über unsere Exportwirtschaft. Die Binnenwirtschaft lahmte seit Jahren. Die letzten 10 Jahre waren in Deutschland völlig verlorene Jahre. Wir haben 10 Jahre haben wir verloren in Deutschland, weil die neoliberalen Kräfte das Sagen hatten in Deutschland. Das muss man auch mal in aller Deutlichkeit betonen. Und diese Lohnzurückhaltung hat natürlich uns auf der Exportseite genützt. Damit konnten wir andere Länder niederkonkurrieren. Das hat aber gleichzeitig Umverteilungswirkungen gehabt, weil damit die Gewinnquoten in Deutschland massiv gestiegen sind. Die Lohnquoten sind im umgekehrten Fall, weil sie sich zu 100% immer ergänzen, Lohn- und Gewinnquote, sind die Lohnquoten zurückgegangen. Das hat dann dieses Nichtwachstum sozusagen in der Binnenwirtschaft verursacht. Mit allen negativen Implikationen, also Arbeitslosigkeit, Prekariat und, das war das Ergebnis. Und das war der hohe Preis, den wir Deutsche dafür bezahlt haben, dass hier auf der anderen Seite die Reichen reicher wurden und die Mittelschichten immer mehr ausbluteten. Schauen Sie sich unseren deutschen Mittelstand an, wo ist der geblieben? Ja, heute haben wir die Situation gerade hochaktuell auch, dass die Banken nicht einmal mehr den Mittelstand, vor allem die mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetriebe mit anständigen Krediten versorgen. So weit ist es gekommen in Deutschland und das sind alles natürlich ganz schlimme Entwicklungen, die Neoliberale zu verantworten haben.
Kommen wir mal dazu, was nach Ansicht der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik zu tun ist und kommen wir da erst einmal zu den Zielen der Wirtschaftspolitik nach Ansicht der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und da möchte ich ein Zitat aus dem Memorandum vorlesen, kurz. Zitat. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat die neoliberale Wirtschaftspolitik seit vielen Jahren kritisiert und durchgreifende Richtungsänderungen gefordert. Diese sollten darauf zielen, den Binnenmarkt zu stärken und dessen Ausweitung mit dem ökologischen Umbau, einer progressiven Sozialstaatsreform und dem Ausbau eines demokratischen öffentlichen Sektors zu verbinden. In der aktuellen Finanzmarktkrise kommt es zudem darauf an, die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems durch unmittelbare Stabilisierungsmaßnahmen und mittelfristige Umgestaltung zu gewährleisten. Zitat Ende. Kommen wir vielleicht als erstes einmal zum Letzteren, nämlich zum Finanzmarktsektor. Welche Programme hatte die Bundesregierung bisher? Wir haben einen Rettungsschirm von 500 Milliarden Euro für die Banken, 400 Milliarden Euro als Bürgschaften, 80 Milliarden Euro als Kapitalbeihilfe. Dann hatten wir ein spezielles Verstaatlichungsgesetz für die Hypo Real Estate und nun haben wir die Bad Banks. Richtige Maßnahmen aus der Sicht der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik?
Nein, wir sehen es ein bisschen differenzierter, aber lassen Sie mich zunächst noch mal einen Satz sagen. Wir als Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, uns gibt es ja mittlerweile seit 34 Jahren. Wir waren in der Tat die einzige Institution in Deutschland, die einzige Institution der Ökonomen, die immer vor diesem neoliberalen Regime von Anfang an gewarnt haben. Und es ist für uns ein gesellschaftspolitischer Skandal, dass man uns jetzt gerade in dieser Krise, wo eindeutig feststeht, dass die neoliberale Sichtweise, das neoliberale Dogma uns das eingebrockt hat, dass man uns als Berater auf regierungsamtlicher Seite nicht hinzunimmt, sondern die hört, weiter hört, die neoliberal immer im Grunde genommen das Falsche gepredigt haben. Das ist übrigens ein gesellschaftspolitischer Skandal hier in diesem Land. Dass wir als Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, wenn man Ökonomen hört, regierungsamtlich, ich rede von regierungsamtlicher Politik, dann hätte eigentlich die Bundesregierung den Auftrag gehabt, zunächst einmal uns zu hören, die wir seit 34 Jahren immer vor diesem falschen Dogma, vor diesem falschen neoliberalen Paradigma gewarnt haben. Aber nichts ist passiert. Das spricht auch Bände in diesem Land, wie im Grunde genommen in diesem Land regierungsamtliche Politik tickt und wie sie denkt. Sie hat im Grunde genommen neoliberal versagt in der Vergangenheit und macht heute noch neoliberal weiter. Das aber wollte ich gerne vorab einmal sagen. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage Bankensektor. Da sagen wir ganz klar, dass die Banken auf ihre ureigenste Funktion zunächst einmal zurückzubringen sind. Und da haben sie im Grunde genommen nichts anderes zu tun, als die Einlagen, also Überschusskapital einzusammeln und dies denjenigen zur Verfügung zu stellen, die momentan einen Mangel an Kapital haben, also in Form von Krediten. Und Banken haben nicht zu zocken, Banken haben nicht Produkte zu entwickeln, Banken haben keine Produkte, sondern Banken haben eben diese ureigenste Bankenfunktion zu erfüllen. Da gab es ja mal früher immer diese wunderbare Formel 3-6-15, die lautete, 3% bekommen diejenigen Menschen, die den Banken ihre Einlagen zur Verfügung stellen an Zinsen, 6% nimmt die Bank an Kreditzinsen und um 15 Uhr geht der Bankdirektor zum Golfspielen. Das waren noch Zeiten, da war eine Bank noch seriös. Heute reden wir über Bad Banks. Man muss sich das ja mal vorstellen, was das für diese Branche bedeutet. Auch an Vertrauensverlust, der hier eingetreten ist, dass man von Bad Banks spricht, dass man hätte es ja vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr Jahr nicht möglich gehalten, dass diese Branche, die ja im Grunde genommen wie die gesamte Medizin auch ein Vertrauensgut zu verwalten hat, dass diese Branche so jämmerlich gelandet ist, im Grunde genommen, dass die Menschen kaum noch Vertrauen haben in eine Bank, wenn sie dort ihr Geld zur Verfügung stellen. Und deshalb sagen wir von der Memo-Gruppe, die ureigenste Bankfunktion ist schnellstens wieder herbeizuführen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir sagen, wesentliche systemrelevante Banken und nur die systemrelevanten Banken, wir nennen das so, das sind die größten Banken natürlich. Wir haben in Europa etwa 7000 Banken. Und wenn Sie da mal die 20 größten nehmen oder die 25 größten nehmen, die haben dann von der Bilanzsumme dieser 7000 etwa 70-75%. Also Sie müssen nicht alle Banken verstaatlichen. Das wurde uns ja auch schon vorgehalten, dass wir alle Banken jetzt verstaatlichen wollen. Das wollen wir gar nicht. Aber wir sagen, die systemrelevanten, also die 20-25 größten, die müssten verstaatlicht werden. Die müssten aber nicht nur verstaatlicht werden, sondern sie müssten demokratisiert werden. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist ein Unterschied auch. Verstaatlichung auf der einen Seite, Demokratisierung auf der anderen Seite. Das heißt, Demokratisierung geht viel weiter. Hier müssten viele andere auch Mitspracherechte haben. Die Banken müssten viel mehr kontrolliert werden. Sie müssten eben demokratisiert werden. Das ist eine unserer wesentlichen Forderungen, die wir im Memorandum 2009 auch aufmachen. Und natürlich, aber das ist eine alte Forderung, die wir auch schon im 2008er Memorandum aufgestellt haben, eine Wiedereinführung der Kontrollen, staatlichen Kontrollen an den internationalen Finanzmärkten.
Wenn die Funktion sein sollte, von Banken Einlagen zu sammeln und die Wirtschaft mit Krediten zu beliefern, dann müsste natürlich auch weitgehend der Derivatehandel ausgetrocknet werden, oder?
Ja. Das sagen wir und das verurteilen wir auch was Obama da jetzt in den USA gemacht hat an Kontrollen, reicht uns auch nicht. Hier in der EU sind wir da noch ja weit hinter dem, was Obama macht oder man muss ja noch sagen, machen will. Das ist ja auch noch nicht dort durch den Senat und durch die Gremien durch. Das wird für Obama, glaube ich, sogar auch noch schwer, weil die Republikaner ja mächtig zurzeit auch noch selbst dagegen halten. Aber wir haben kein Verständnis dafür. Sie sagen es, Derivate, Hedgefonds, Private Equities, die im Grunde genommen weiterzocken. Sie zocken ja zurzeit schon weiter. Man muss diese Form von Finanzprodukten und Institutionen nicht nur kontrollieren, nein, man muss sie verbieten. Dann kann diese auch letztlich nicht staatlich kontrollieren. Wir glauben nicht daran, dass das möglich ist. Man muss sie schlicht und ergreifend verbieten. Banken haben eine Funktion in einer Volkswirtschaft. Ich habe es gerade gesagt. Sie haben Kapitalüberschüsse einzusammeln und denjenigen privaten Haushalten, Unternehmen etc. zur Verfügung zu stellen, die momentan einen Kapitalmangel haben, das heißt also, die einen Kredit benötigen. Das ist die Finanz- und Bankenfunktion. Und damit ist jegliche Diskussion beendet. Und da müssen wir sie wieder hinbringen. Und wenn das nicht gelingt, und es gelingt zurzeit nicht, wir sind von diesem Punkt noch Lichtjahre entfernt, dass Politik überhaupt weltweit so weit denkt, die Bankenfunktion darauf zurückzuführen, zu reduzieren. Und wenn das nicht gelingt, dann geht das Spiel weiter. Und ich muss kein großer Prophet sein. Die nächste Finanzkrise ist programmiert. Die nächste Finanzkrise, und die wird schlimmer werden als die jetzige. Wir hatten in den 90er Jahren ja auch schon 4, 5 Finanzkrisen. Das waren im Grunde genommen Vorboten der jetzigen schlimmen Krise. Und jetzt kriegen wir noch einigermaßen die Kurve. Beim nächsten Mal, befürchte ich, werden wir diese Kurve nicht mehr bekommen.
Und ich habe Sie richtig verstanden, systemrelevante Banken verstaatlichen und demokratisch organisieren und das als dauerhafter Zustand und nicht verstaatlichen, um es dann so bald wie möglich wieder zu privatisieren.
Richtig, weil diese Banken sind zu groß geworden. Diese Banken haben zu viel Macht akkumuliert in der Wirtschaft selbst und sie benutzen geradezu diese Macht, um das Primat der Politik zu unterminieren. Deshalb auch sind diese Banken zu demokratisieren, mal ganz losgelöst von ihrer Bankenfunktion, die ich gerade geschildert habe, worauf sie zurückzuführen sind. Nein, sie sind aufgrund ihrer Größe zu groß geworden, sie sind zu mächtig geworden und weil sie diese Macht missbrauchen, um Profite zu maximieren, deshalb sind sie zu demokratisieren, deshalb sind sie unter gesellschaftlicher Kontrolle zu stellen.
Kommen wir mal von der Finanzsphäre weg. Was schlägt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ansonsten vor, was in der derzeitigen Krise zu tun sei?
Ja, wir sagen ja, dass das Konjunkturpaket 1 und 2 zu gering dimensioniert ist. Wir schlagen vor, dass wir etwa 100 Milliarden Euro benötigen. Das sind etwa ja 4% unserer Wirtschaftsleistung, also bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja etwa 2,5 Billionen Euro real beträgt, sagen wir etwa 100 Milliarden, das wären also etwa 4% der Wirtschaftsleistung. Und wir sagen darüber hinaus, das müsste mehr oder weniger auch von den anderen EU-Staaten geleistet werden. Das heißt, wir brauchten ein koordiniertes europäisches Paket, abgestimmt natürlich auf die jeweilige Wirtschaftskraft eines jeweiligen EU-Landes, aber etwa 4% der jeweiligen Leistung, sagen wir, das müsste der Impuls sein. Dann kämen wir über diese Krise, sagen wir mal, gut hinweg. Dann könnten auch viele Defizite im öffentlichen Bereich, Infrastruktur, Bildung, habe ich bereits erwähnt, die in der Vergangenheit ganz klar sträflich vernachlässigt worden sind, könnte da einiges wieder aufgebessert werden. Das, was wir jetzt am Paket haben, auch in Europa insgesamt, ist da einfach zu wenig, und das ist für uns das Entscheidende in der Wirtschaft, das massive Durchschlagen, ich kann das nur wiederholen, das massive Durchschlagen, das uns jetzt erreichen wird im Herbst spätestens auf die Arbeitsmärkte, es wird einen gigantischen Anstieg an Arbeitslosigkeit, an noch zusätzlicher Massenarbeitslosigkeit bekommen werden, damit das eben nicht passiert. Es wird aber passieren, und das ist die Indikation dafür, dass eben auch diese Konjunkturprogramme in Europa viel zu gering dimensioniert sind.
100 Milliarden Euro sind eine stolze Summe. Wie soll das finanziert werden?
Das muss kurzfristig jetzt über zusätzliche Staatsschuld finanziert werden. Aber da sagen wir auch immer Gemach, Gemach. Also wenn wir selbst dieses finanzieren würden, dann laufen wir, wir haben zurzeit einen Schuldenstand, also alle kumulierten Schulden, gut, es sind etwa 1,6 Billionen Euro. Wenn man das aber auf die Wirtschaftsleistung bezieht, eines Jahres nur, dann reden wir zurzeit etwa über 65%. Die Japaner, um eine andere Volkswirtschaft hier zum Vergleich heranzuziehen, liegen bei 170%. Andere liegen auch noch über uns. Also selbst dann würden wir vielleicht hochlaufen, wenn wir unser Memorandum-Programm umsetzen würden, auf einen Schuldenstand von etwa 85% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Da geht die Welt nicht unter, da gibt es auch keine inflationären Effekte, sonst müsste es die in Japan ja schon seit Jahren geben. Japan leidet seit 20 Jahren genau unter unter dem Gegenteil, nämlich unter einer deflatorischen Entwicklung. Das ist ja auch immer an den Himmel gemalt. Einige reden in Deutschland ja schon von Währungsreformen. Das ist unverantwortlich und unerträglich, wie derartige Dilettanten so etwas überhaupt aussprechen können. Wir werden keine inflationären Impulse bekommen durch zusätzliche Staatsverschuldung. Das ist schlimm, was hier an Demagogie hier wieder bereits im Spiel ist und wo man in Deutschland Angst schürt. Man weiß eben, dass die Deutschen vor zwei Dingen massiv Angst haben, nämlich einmal vor Inflation und zweitens vor Staatsverschuldung. Und die neoliberalen Kräfte im Land sind schon wieder unterwegs und schüren genau eben diese Angst mit Inflation, Inflationsängsten und eben mit der Staatsverschuldung. Also das ist alles finanzierbar. Wir sagen aber auf der anderen Seite natürlich auch, Staatsverschuldung hat auch natürlich Grenzen. Ist auch kein Fass, darf kein Fass ohne Boden werden, um das mal flapsig zu formulieren. Wir brauchen zukünftig, damit es nicht zu einem weiteren Weglaufen der Staatsverschuldung kommt, eine ganz andere Steuerpolitik. Wir sagen ganz klar, die da heute sagen, wir können nochmal die Steuern senken, die CDU, die Frau Merkel macht es, die CSU macht es, insbesondere Herr Seehofer und die FDP sowieso mit Herrn Westerwelle. Ich bin ja mal gespannt, wie die Presse nach dem Wahltag in Deutschland, nach dem 27. September, mit dieser Aussage der CDU, CSU und insbesondere von Frau Merkel und auch von Herrn Westerwelle, wie die damit umgehen, die Presse, wenn sie nach der Wahl genau das Gegenteil machen müssen, nämlich die Steuern erhöhen. Es wird kein Weg daran vorbeigehen. Und zwar ist dann allerdings immer noch die Frage, welche Steuern werden wir erhöhen müssen. Und da ist der Spielkasten natürlich doch relativ groß. Wir können da die Reichen und Vermögenden, was aus unserer Sicht dringend notwendig ist, Stichwort Vermögensteuer, Stichwort Erbschaftssteuer, Stichwort Grundsteuern, da muss rangegangen werden, Stichwort auch hier die Einkommensteuer, vor allem die unternehmensbezogene Steuern. Aber auch, wir haben ja die Debatte jetzt schon wieder bekommen, der Kollege Zimmermann vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, fordert ja eine massive Mehrwertsteuererhöhung. So, das wird ja alles spannend werden. Nur da bin ich gespannt, wie die deutsche Presse mit dieser Aussage der deutschen Bundeskanzlerin umgeht. Sie geht von Steuersenkungen aus, spätestens ab 2011, etwa ein Volumen von 15 Milliarden. Ja, hier rufe ich nochmal den schlimmen Fall auf, ja, der in Hessen passiert ist mit Frau Ypsilanti, der man Wahlbetrug vorgeworfen hat, weil sie vor der Wahl gesagt hat, mit mir gibt es keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei, und nach der Wahl hat sie es gemacht. Und wie die Presse über Frau Ypsilanti hergefallen ist, dass sie zurücktreten musste. Da bin ich mal gespannt. Das wird ein spannender Herbst werden in Deutschland. Darauf kann man sich schon mal einstellen.
Ja, es kommt halt immer darauf an, in welchem Interesse man was macht. Neben der Umverteilung von oben nach unten schlägt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik außerdem noch eine massive Arbeitszeitverkürzung vor. Können Sie uns das auch noch erläutern?
Ja, die Arbeitszeitverkürzung ist ja bei der Arbeitsgruppe Alter Wirtschaftspolitik eine lange Forderung, weil man kann sie ganz leicht erklären. Wir werden es in den hochentwickelten Industrieländern nicht mehr schaffen, die Produktions mit der Produktivitätsentwicklung in Einklang zu bringen. Das heißt, wir sprechen hier von einer Produktionsproduktivitätslücke. Die Produktivitätsraten sind größer, tendenziell größer als die Wachstumsraten, als die realen Wachstumsraten einer Volkswirtschaft. Das entlädt sich dann natürlich logischerweise in einem Rückgang des Arbeitsvolumens. Und da das Arbeitsvolumen nichts anderes ist als die Zahl der Beschäftigten multipliziert mit der Arbeitszeit hier Beschäftigten, gibt es überhaupt keine Alternative zu einer Arbeitszeitverkürzung, wenn man nicht weiter mit Massenarbeitslosigkeit leben will. Das ist allerdings dann der Trade-off, der hier zu entscheiden ist. Also will ich ehrlich Massenarbeitslosigkeit abbauen? Wir haben sie in Deutschland seit 30 Jahren, diese Massenarbeitslosigkeit. Dann geht überhaupt kein Weg an einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung vorbei. Aber diese Debatte wird in Deutschland ja nicht mehr geführt. Die einzigen, die auch hier diese seit Jahren, ein paar Ökonomen gibt es hier natürlich auch außerhalb der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, die das fordert. Aber wir fordern das seit fast 30 Jahren, diese Arbeitszeitverkürzung, Und dies wird in Deutschland nicht einmal in Ansätzen, selbst bei den Gewerkschaften, nicht, auch das verurteilen wir. Da gibt es allerdings so manches zartes Pflänzchen in der letzten Zeit, dass die Gewerkschaften auch sagen, wir müssen nicht nur reine Lohnrunden wie in der Vergangenheit fahren, sondern wir dürfen die Arbeitszeitverkürzung nicht aus dem Blickfeld verlieren. Das ist dringend notwendig. Und wenn das nicht gelingt, dieses auch umzusetzen, dann werden wir in Deutschland von der Massenarbeitslosigkeit nie mehr wegkommen. Das ist seit langem die These und wir können es auch empirisch belegen, der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.
Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schlägt eine Arbeitszeitverkürzung von 30 Wochen auf 30 Wochenstunden vor bei vollem Lohnausgleich. Herr Bontrup, Arbeitszeitverkürzung in diesem Ausmaße, ökologische Ausrichtung der Ökonomie, dazu käme ja auch noch die Frage von Krieg und Frieden und so weiter und so weiter, ist angesichts der asymmetrischen Machtverhältnisse in einer kapitalistischen Gesellschaft diese Ziele Ihrer Meinung nach tatsächlich innerhalb einer solchen Gesellschaft durchsetzbar oder müsste es nicht vielmehr eine Ökonomie geben oder anzustreben, die auch genauso radikal demokratisiert wird, wie das einstmals die bürgerliche Revolution in der politischen Sphäre getan hat?
Also wir sagen ganz klar, ohne politische radikales Bewusstseinsänderung, hätte ich fast gesagt, wird es natürlich eine solche fortschrittliche Politik, die das ganze Volk mitnimmt und nicht nur Partialinteressen berücksichtigt, nicht geben können. Dazu sind in einer Demokratie Mehrheitsverhältnisse im Parlament notwendig. Das ist völlig klar und ohne dem geht das nicht. Aber wir als Ökonomen können ja nur Analyse machen. Wir können auf Basis dieser Analyse dann Therapievorschläge machen. Das macht die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, wie gesagt, seit 34 Jahren. Das andere ist Aufgabe der Politik, dieses aufzunehmen, Aufgabe auch des Volkes, Aufgabe auch der Medien aufzuklären, zu objektiven Bedingungen aufzuklären und nicht zu manipulieren. Aber das ist nicht mehr unsere Aufgabe als Wirtschaftswissenschaftler. Wir können nur, darauf hinweisen auf die Missstände und können dann Therapievorschläge machen. Das machen wir. Und wenn man unsere Politik umgesetzt hätte seit 30 Jahren, dann hätten wir mit Sicherheit eine andere Gesellschaft in Deutschland, eine andere Wirtschaft. Sie wäre sozialer, sie wäre ökologischer ausgerichtet. Die Verteilungsverhältnisse in Deutschland wären wesentlich gerechter, als sie denn heute sind. Aber wie gesagt, wir können das nur vorschlagen. Mehr können wir leider nicht machen. Das andere ist Aufgabe des gesamten Volkes, dann sich so demokratisch in Wahlen zu entscheiden, dass man auch beim Staat, den neutralen Staat gibt es nicht, auch in parlamentarischen Demokratien ist der Staat natürlich immer interessenbesetzt durch einzelne Parteien, die Interessen verfolgen. Da können wir als Ökonomen natürlich nicht mehr machen.
Trotzdem eine politische Frage zum Schluss, Herr Bontrup. Haben Sie irgendeine Hoffnung auf irgendeine Konstellation nach den Bundestagswahlen, die es realistisch erscheinen lässt, dass die Forderungen der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik stärker Gehör finden als jetzt?
Wenn es so kommen sollte, wie einige Politologen, Wahlforscher ja sagen, dass es wohl zu einer schwarz-gelben Mehrheit kommen wird am 27. September, dann sind natürlich unsere Forderungen tot. Das muss man leider so nüchtern konstatieren. Dann wird Neoliberalismus pur in Deutschland weiter betrieben. Darüber muss sich das deutsche Volk im Klaren sein. Dann wird es schlimmer werden. Dann wird es noch schlimmer werden, als wir es in der Vergangenheit erlebt haben. Die Gesellschaft in Deutschland wird sich dann noch mehr aufspalten in Arm und Reich. Die Arbeitslosenzahlen werden zunehmen. Das werden die schlimmen Folgen sein. Es wird noch mehr Umverteilung von unten nach oben geben. Das Volk entscheidet. Das ist nun mal in Demokratien dann ganz entscheidend am Wahltag, wo mache ich mein Kreuz, welche Politikrichtung, welche wirtschaftspolitische Politikrichtung soll dieses Land nehmen. Dann wird die Forderung der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, sollte es zu einem schwarz-gelben Mehrheitsbündnis kommen, dann wird natürlich unsere Politik oder unsere Forderungen, unsere Therapievorstellungen werden nicht umgesetzt werden.
Herr Bontrup, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Bitte sehr.